Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dieser Satz steht in einem der ältesten Bücher der Bibel. Und im Lauf der Jahrhunderte haben es Millionen von Menschen aus eigener Erfahrung und Überzeugung nachsprechen können. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Manch einer, der mir jetzt zuhört, wird ebenfalls um diese gewissmachende Erfahrung wissen. Aber andere fragen vielleicht, was soll so ein alter Ausspruch, der doch in einer ganz anderen Zeit gemacht wurde, für mich heute schon eine Bedeutung haben? Der Ausspruch, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, steht im Buch Hiob. Hiob war ein reicher, mächtiger Scheich. Einen Großteil des Jahres war er mit seinen Viehherden unterwegs. Die restliche Zeit lebte er in der Stadt. Alles, was er anpackte, gelang ihm. Als Folge ging es ihm ausgesprochen gut. Er könnte etwa um die Zeit Abrahams, eine der bedeutendsten Vätergestalten der Frühzeit des Volkes Israel, gelebt haben. Und wie dieser auch im Osten Kleinasiens. Der eigentliche Reichtum Hiobs bestand aber nicht in Viehherden und Geld, sondern in seinem unerschütterlichen Gottvertrauen. Er führte ein rechtschaffenes Leben. Trotzdem kam Unheil über ihn. Zunächst verlor er Besitz und Familie. Dann folgte eine schlimme, langanhaltende Krankheit, die seinen Glauben zutiefst erschütterte. Er konnte nicht begreifen, warum so viel Leid über ihn kommen musste, und die Ansichten seiner Freunde halfen ihm wenig. Da begann er neu, nach der Gerechtigkeit Gottes zu fragen. Und obwohl die Fragen, die er stellt, für uns letztlich erst im Neuen Testament beantwortet werden, findet Hiob zu einer festen Glaubensgewissheit. Trotz Leid und Krankheit, trotz großer Prüfungen und Erschütterungen, dringt er zu der frohen Glaubensgewissheit durch, dass er sagen konnte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die Briefe, die ich täglich von meinen Hörern erhalte, enthalten so manches moderne Hiob-Schicksal. Ich denke da besonders an den schweren Weg eines Mannes. Seine Eltern kamen in den letzten Kriegstagen während eines Bombenangriffs in Dresden um. Er war damals noch ein Kind und wurde mit seinen Geschwistern in einem Heim untergebracht. Später verschlug es ihn dann in den Westen, während seine beiden Brüder im Osten unseres Vaterlandes lebten. Bei einem schweren Autounfall kamen beide Brüder ums Leben. Als er zur Beerdigung fahren wollte, verweigerte ihm die Grenzbehörde die Einreise. Er versuchte, kurzfristig eine begrenzte Einreisebewilligung zu erhalten und wartete 14 Stunden am Schlachtbaum, aber vergebens. Er schreibt, so fuhr ich in den späten Abendstunden mit Gedanken im Herzen zurück, die zu schildern ich mir ihnen gegenüber sicherlich ersparen kann. Hinter mir fuhr ein schwerer Lastwagen aus Holland, der zum Überholen ansetzte und ins Schleudern geriet. Ich wachte erst einige Tage später in einem Göttinger Krankenhaus wieder auf und erfuhr, was mit mir geschehen war. Ich werde wohl noch lange Zeit den Rollstuhl benutzen müssen, bis ich wieder laufen kann. Im Krankenhaus erfuhr dieser Mann dann, dass seine beiden Schwägerinnen in einer Kurzschlusshandlung Selbstmord verübt hatten. Das ist Hiob in unseren Tagen. Viele, die mir jetzt zuhören, könnten hier ihre eigene Leidensgeschichte anfügen. Wenn das, was wir auf Erden erleben, alles wäre, worauf es ankommt, unser Leben wäre hoffnungslos und letztlich ohne Sinn. Aber es gibt auch heute Menschen, die genau wie Hiob sagen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Sie drücken damit die Gewissheit aus, dass der Mensch auch heute im Leid nicht ungetröstet sein muss. Das Ende war nicht Verzweiflung. Sie sind daraus befreit worden, haben neuen Mut zum Leben gewonnen. Mut zum ewigen Leben. Mit ewigem Leben bezeichnen wir das Leben Gottes. Es ist ohne Anfang und ohne Ende. Der Mensch empfängt es nur in der Gemeinschaft mit Gott, sodass er mit Gott reden kann, seine Gedanken erfährt und diese Verbindung hält über den Tod hinaus, sodass Hiob sagen konnte, und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen. Was bedeutet es für einen Menschen, wenn er Gott als Erlöser kennt? Wenn sich heute auf der Straße oder auf dem Marktplatz zwei Menschen über Erlösung unterhalten, nimmt man an, dass es sich um zwei Pfarrer, zumindest um zwei fromme Leute handelt. Denn dieser Begriff des Erlösers wird heute ausschließlich im religiösen Bereich verwendet. Zu der Zeit jedoch, als der Apostel Paulus seine große Missionsreise unternahm und in vielen Städten von dem Erlöser Jesus Christus sprach, war dies ein Wort, das seinen Zuhörern vom Sklavenmarkt her vertraut und geläufig war. Bereits in der Antike wurden auf den Marktplätzen der Städte allerlei Waren zum Verkauf angeboten. Gerät für Haus und Garten, landwirtschaftliche Produkte und Erzeugnisse des Handwerks. In einer Ecke war jedoch für ein besonderes Handelsobjekt reserviert, für Waren mit Beinen. Dort wurden Sklaven zum Kauf angeboten. Im Gegensatz zu den Freien betrachtete man sie als Menschen zweiten Grades. Sie waren das Eigentum ihrer Besitzer. Da sehen wir gerade einen Käufer herankommen. Er geht die Reihe der an Ketten gefesselten Sklaven entlang und mustert sie kritisch. Dann bleibt er plötzlich vor einem Sklaven stehen, deutet mit dem Finger auf ihn und fragt, was kostet die Erlösung dieses Sklaven? Der Händler nennt daraufhin den Preis. Es mögen 30 Silberlinge gewesen sein. Der Käufer bezahlt den Betrag und lässt sich den Sklaven aushändigen. Er kann jetzt mit ihm tun, was er will. Er kann ihn weiter als Sklave behalten oder auch freilassen. Daher kommt ursprünglich das Wort Erlösung. Deshalb schreibt der Apostel Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18, wisset ihr nicht, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, vom Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi? Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Als er am Kreuz für uns starb, hat er das Lösegeld für uns bezahlt. Er hat uns von der Sünde und von der Macht des Bösen freigekauft. Durch die Übertretung der Gebote Gottes, durch Sünde und Schuld, sind wir alle Knechte, ja Sklaven der Sünde geworden. Gott sagt, du sollst nicht stehlen. Aber wir haben das Eigentum eines anderen weggenommen. Gott sagt, du sollst nicht lügen. Wir aber haben die Unwahrheit gesagt. Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Wir aber haben es in Gedanken oder in der Tat doch getan. Gott sagt, du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Wir aber sind voller Neid und Missgunst. Deshalb kommt Gott über uns Menschen zu dem Urteil, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Sie sind alle Sünder und mangelndes Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Machen wir uns nichts vor. In den Augen der Menschen gelingt es uns vielleicht, als gut zu erscheinen, und auch wir selbst bezeichnen die Menschen unserer Umgebung als besser oder schlechter. Aber in den Augen Gottes besteht kein Unterschied. Einer wie der andere haben wir die Gebote Gottes übertreten. Der eine mehr auf diesem, der andere mehr auf jenem Gebiet, sodass das Urteil Gottes lautet, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Manchmal haben wir uns dadurch geholfen, dass wir die Dinge, die Gott als Sünde bezeichnet, gesellschaftsfähig gemacht haben. Aber damit haben wir nur die menschlichen Maßstäbe für unser eigenes Verhalten verändert. Gott können wir damit nicht täuschen. Seine Gebote kann man nicht modernisieren. Vor Gott sind wir Übertreter seiner Gebote, sind wir sündig und schuldig. Wer so in die Ewigkeit eintritt, hat keine Chance. und die meisten Menschen sind nach ihren eigenen Aussagen auf dem breiten Weg, von dem Jesus sagt, dass er zur Verdammnis führt. Leid und Krankheit können einem Menschen hart zusetzen. Enttäuschungen, die uns Menschen bereiten, können uns das Leben zur Qual machen. Aber das alles verblasst vor der Möglichkeit, für immer verloren zu gehen, auf ewig von Gott getrennt zu sein. Aber Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Gott möchte, dass jeder Mensch kehrt macht und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Was bedeutet das, wenn ein Mensch die Wahrheit erkennt? Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Er ist die Wahrheit in Person, die letzte absolute Wirklichkeit. Wenn er uns begegnet, sehen wir uns, wie wir wirklich sind. Und wir erkennen an ihm, dass Gott Liebe und Barmherzigkeit ist. Jesus ist Gottes Sohn. Er ist die Wahrheit und erhält für uns die Erlösung, den Loskauf von unserer Sünde, die Befreiung von der Macht des Bösen bereit. Jesus hat dieses Lösegeld durch seinen Tod am Kreuz für uns bezahlt. Er war der Gotteslästerung angeklagt und wurde außerhalb der Stadtmauer Jerusalems hingerichtet. Dass er sterben musste, war ein Justizirrtum. Aber Gott hatte es so gewollt. Denn am Kreuz des Verbrechers trug Jesus Christus die Sünde aller Menschen, um uns mit dem heiligen und gerechten Gott zu versöhnen. Der Apostel Paulus erklärt uns das im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 19 bis 21. Gott versöhnte in Christus die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Jesus war ohne Sünde und Schuld. Seine Gegner konnten nicht verhindern, dass ihre Anklage zusammenbrach. Selbst sie konnten Jesus keine einzige Sünde nachweisen. Und weil er selbst sündlos war, konnte er unsere Sünde auf sich nehmen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Er trug das Strafgericht an unserer Stelle. Und deshalb rechnet Gott uns unsere Sünden nicht mehr an. Deshalb kann Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 19 schreiben, Gott versöhnte in Christus die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Als man Jesus Christus ans Kreuz schlug, trug er an seinem Leib die Sünde der ganzen Welt. Gott vollzog das Strafgericht an ihm. Als er starb, verfinsterte sich der Himmel und Jesus rief aus, es ist vollbracht. Jesus hat unsere Erlösung fertiggebracht. Nun bietet er sie uns zum Geschenk an. Wir haben Gottes Gnade nicht verdient und wir können sie auch heute nicht verdienen. Die Bibel sagt, aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, dass sich nicht jemand rühme. So schreibt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 und 9. Wenn wir durch unsere Werke gerettet würden, könnten wir uns rühmen. Da wir die Vergebung aber geschenkt erhalten, können wir nur Gott dafür danken, dass er uns in seiner Barmherzigkeit dieses Geschenk gemacht hat. Gnade ist immer ein Geschenk. Und wie jedes Geschenk muss ich sie annehmen, um sie wirklich zu besitzen. Gott schenkt mir Vergebung. Sie ist mein, wenn ich es glaube, wenn ich sie im Vertrauen annehme. Vor vielen Jahren predigte ich in Berlin von den Stufen einer Kirche aus, die an einer belebten Straße stand. Viele Menschen, die vorübergingen, blieben stehen und hörten zu. Unmittelbar vor mir standen einige Jungen. Als ich den Zuhörern deutlich machen wollte, dass Gottes Vergebung ein Geschenk ist, das man annehmen muss, hielt ich einem der Jungen ein Markstück hin und sagte, »Da, ich schenke dir diese Mark.« Vielleicht war er so erschrocken über dies unerwartete Angebot, dass er sie deshalb nicht annahm. Vielleicht meinte er auch, dass so etwas zu einer Predigt nicht passe. Oder er nahm mein Angebot nicht ernst. Was immer seine Beweggründe waren, er nahm die Mark nicht an. Daraufhin hielt ich sie dem zweiten Jungen hin. Aber auch er nahm sie nicht. Vielleicht glaubte er mir nicht. Der dritte schaute die beiden anderen an und schämte sich vielleicht, nun hervorzutreten und die Mark anzunehmen. Was immer die Jungen dazu bewogen haben mag, keiner nahm das Geschenk an und deshalb hat es auch keiner erhalten. Einen Monat später hielt ich in einem anderen Stadtteil in Berlin eine große Freiversammlung ab. Wir hatten eine hölzerne Bühne mit einer Kanzel aufgebaut. Und wieder hielt ich einem Jungen ein Markstück entgegen und sagte, ich schenke dir diese Mark. Und der sprang mit einem Satz aufs Podium und griff zu. Ich sagte zu ihm, ich freue mich, dass du mir geglaubt hast und dass du meinem Glauben entsprechend gehandelt hast. Das hätte ich auch getan, wird sich jetzt vielleicht mancher junge Hörer sagen. Aber so werden einmal viele Leute sprechen. Hätte ich doch das Geschenk der Vergebung angenommen, das Gott mir in Jesus Christus angeboten hat. Das Geschenk der Erlösung, der Tilgung aller meiner Schuld. Aber das Geschenk der Vergebung erhalten nur die, die Gott vertrauen und es im Glauben annehmen. Wer das tut, der kann wie Hiob sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Vielleicht werden Sie jetzt fragen, wie kann Jesus leben? Er ist doch am Kreuz gestorben. Es ist richtig, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gestorben ist. Er wurde begraben, aber er ist nicht im Grab geblieben. Der Apostel Petrus erklärte zu Pfingsten vor einer großen Menschenmenge, ihr Männer von Israel, höret diese Worte. Jesus von Nazareth, den Mann, von Gott unter euch erwiesen mit Taten und Wundern und Zeichen, welche Gott durch ihn tat unter euch, wie ihr selbst wisset, ihn, der durch Ratschluss und Vorsehung Gottes dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und getötet. Den hat Gott auferweckt und aufgelöst die Schmerzen des Todes. In derselben Ansprache erklärt Petrus an anderer Stelle, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Des sind wir alle Zeugen. Schon im Alten Testament hatte Gott vorausgesagt, dass der Erlöser nicht im Grab bleiben, sondern auferstehen würde. Und so ist es dann auch geschehen. Unter den religiösen und politischen Führern des Volkes gab es allerdings Leute, die behaupteten, dass mit der Auferstehung würde nicht stimmen. Die Jünger hätten den Leichnam gestohlen, um hinterher sagen zu können, dass er auferstanden sei. Aber gerade um dieser Gefahr zu begegnen, hatte Pilatus Wachsoldaten aufgestellt. Außerdem war das Grab mit einem großen Stein versiegelt worden. Doch am Ostermorgen erschien ein Engel vom Himmel und wälzte den Stein beiseite. Er setzte sich darauf. Seine Erscheinung glich einem Blitz. Sein Kleid war weiß wie Schnee. Die Wachsoldaten erschraken und standen wie gelähmt da. Den Frauen, die das Grab Jesu besuchen wollten, erklärte der Engel, er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes nennt der Apostel Paulus viele Zeugen, die dem lebendigen Erlöser, dem auferstandenen Christus, begegnet sind. Er erwähnt Petrus und die übrigen Jünger und er weist darauf hin, dass der Auferstandene einmal von 500 Männern auf einmal gesehen wurde, von denen zur Zeit, als der 1. Korintherbrief geschrieben wurde, viele noch lebten. Als letztem ist der lebendige Christus auf der Straße nach Damaskus auch Paulus erschienen. Mit Jesus hat die Auferstehung der Toten begonnen. Er war der Erste, er wird nicht der Einzige bleiben. Alle Menschen, die an ihn glauben, werden ihm in seine neue Seinsweise nachfolgen. Unser Leib mag immer im Grab verwesen. Gott wird uns dennoch, so wie Christus, auferwecken und mit einem neuen Leib ausstatten. Die Zuversicht, dass Jesus Christus mein Erlöser lebt, ist aber nicht nur für die Zeit nach meinem Tod von Bedeutung. Er, der Auferstandene, ist heute unter uns gegenwärtig. Er schenkt uns nicht nur die Vergebung unserer Schuld, sondern auch die Kraft, uns von der Sünde abzuwenden, in Versuchungen standzuhalten und ein Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Das aber können wir nicht in unserer eigenen Kraft. Jesus Christus verfügt über die ungeheure Kraft der Auferstehung. Diese Kraft wird durch den Heiligen Geist in unserem Leben wirksam. Das Glaubensbekenntnis des Hiob lautete: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dieses Ich weiß ist ein Grundton der Glaubensüberzeugung im Neuen Testament. Immer wieder schreibt der Apostel Paulus in seinen Briefen: Wir wissen. In den entscheidenden Fragen beschränkt er sich nicht auf das, was wir hoffen, was wir denken, was wir meinen, sondern er sagt: Wir wissen. Nun erfahren wir alles, was wir über Gott wissen, durch die Bibel. Durch die Bibel erfahren wir, dass es Gott ist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er ist ewig. Er war immer und wird immer sein. Durch die Bibel kennen wir Gottes Maßstäbe und Gebote. Und es wird uns bewusst, dass wir diese Gebote übertreten haben. Wir erlangen also Gewissheit über unsere eigene Sünde und Schuld, über unser Fehlverhalten. Und die Bibel macht uns klar, dass wir dafür verantwortlich sind. Durch die Bibel erfahren wir aber auch, dass Gott Liebe ist, dass er nicht will, dass ein Mensch verloren geht, sondern dass Gott möchte, dass wir alle umkehren und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Erkenntnis der Wahrheit bedeutet zunächst, dass uns unsere Sünde bewusst wird. Wir erkennen, dass wir verloren und auf dem Weg zur Verdammnis sind. Zugleich aber erkennen wir als Wahrheit und Wirklichkeit, dass Gott uns Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn auf diese Erde sandte. Er hat am Kreuz von Golgatha unsere Sünde getragen und eine ewige Erlösung für uns erwirkt. Zur Erkenntnis der Wahrheit gehört schließlich das Wissen, dass Jesus Christus nicht im Grab geblieben ist, sondern Sünde und Tod überwunden hat. Er ist auferstanden und lebt, und alle Menschen, die ihm vertrauen, die das Geschenk der Vergebung annehmen, wird er eines Tages zu sich rufen in die ewige Herrlichkeit Gottes. Solche Gewissheit des Glaubens wird uns geschenkt, wenn wir Gott vertrauen, dem Wort, das er in der Bibel zu uns spricht. Durch die Bibel sagt uns Gott, was wir über Sünde und Schuld, aber auch über Vergebung und ewiges Leben wissen sollen, so dass ein Mensch auch mitten im Leid, Krankheit und Anfechtung sagen kann: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.